SRF 1.
Espresso.
Und jetzt in unserem Konsumentenmagazin.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ja, wenn ihr in den letzten Tagen mal den Zug verpasst habt, dann habt ihr euch das vielleicht auch gefragt. Ist es wirklich schon so spät? Bin doch eigentlich rechtzeitig zum Haus aus. Stefan Wüderich vom Konsumentenmagazin. In ganz Europa gehen zigtausende Uhren hinterdrein.
Ja, und zwar sind es Radiowecker und Backofenuhren, die unterdessen schon 6 Minuten hinterdrein sind. Der Experte erklärt bei uns das Phänomen. Und wissen Sie, woher die Jeans kommen, die Sie heute anhaben? Die Chance ist gross, dass es Bangladesch ist. Und dort sind Zustände für die Näherinnen und Näher immer noch miserabel, erzählt der SRF-Reporter, der dort war. Also in ganz Europa gehen Radiowecker und Backofenuhren hinterdrein, die über den Strom laufen. Und schuld daran sind gewisse Netzbetreiber. Das ist kein Witz, die halten sich nicht an die Regeln und liefern zu wenig Energie. Mit dem schwächen sie das ganze Stromnetz, also auch unseres. Die Martina Schneider.
Seit Mitte Januar läuft etwas schief im europäischen Stromnetz. Zuerst haben wir noch nichts gemerkt. Nur unsere Backofenuhren oder auch die Radiowecker, die über den Strom laufen, haben Sekunden um Sekunden verloren. Warum? Die Uhren laufen im Takt der Stromfrequenz, erklärt der Stromexperte Christian Schaffner. Er ist Direktor vom Energy Science Center der ETH Zürich.
Die Netzfrequenz, die ist normalerweise bei 50 Hertz, das heisst 50 Schwingungen pro Sekunde. Wenn die Frequenz jetzt über längere Zeit ein bisschen unter 50 Hertz ist, dann gehen die Uhren entsprechend langsam nach.
Und so sind es mittlerweile schon 6 Minuten, wo sämtliche Backofenuhren zu Europa hineinlaufen. Geschuld sei nicht etwa der hohe Stromverbrauch wegen dem extrem kalten Winter. Nein, die tiefe Netzfrequenz ist von Menschenhand gemacht. Konkret sei weniger Energie eingespissen worden, als hätte sollen. Der Verband der europäischen Netzbetreiber nennt dann in einer Mitteilung auch die Schuldigen. Es käme aus der Region Serbien, Mazedonien, Montenegro. Konkret sagen es vor allem Kosovo und Serbien, wo zu wenig Energie ins Netz einspeisen. Jetzt bräuchte es einen Ausgleich, um die Netzfrequenz wieder auf 50 Hertz anzubringen, sagt Christian Schaffner von der ETH Zürich. Die Schweiz allein könnte das Problem nicht lösen.
Das ist ein Gesamtsystem, ein gesamteuropäisches System, ein sogenanntes Verbundsystem, das über ganz Europa läuft. Und all diese Systeme laufen synchron. Also wir können in der Schweiz nicht das selber allein korrigieren, sondern das muss die Schweiz gemeinsam mit europäischen Partnern machen.
Und da sind wir jetzt dran. Und gleichzeitig sind wir in diesem europäischen Verband auch dran, Regeln festzulegen, damit das nicht mehr passieren könnte. Von heute auf morgen laufen unsere Uhren noch nicht richtig. Falls sie nicht schon an der Uhr herumgefingert haben und die Zeit angepasst haben, setzt sich die Uhr von ganz allein wieder richten. Dauert aber noch ein paar Wochen, wo eben alle vom europäischen Stromnetz müssen zusätzliche Energie einspeisen.
Die Frequenz wird so nachgeregelt, eine Zeit lang ein bisschen über 50 Hertz dann geregelt, damit die verlorenen 5 Minuten wieder aufgeholt werden. Das heisst, eigentlich die alten Uhren sollten sich wieder korrigieren. Dann.
Sagt der Stromexperte von der ETH Zürich, der Christian Schaffner. Also bleibt nichts anderes übrig, als noch ein Zeitchen am Handy die genaue Zeit nachzuschauen oder mit einer Funkuhr. Oder Sie können auch einfach wieder mal einem guten alten 161 anrufen.
Beim nächsten Ton ist es
genau 16 Minuten und 50 Sekunden ab 8. Sie hören Espresso, das Konsumentenmagazin auf SRF 1. Im Moment bekommen tausende von Leuten in der Schweiz E-Mails, angeblich von der Polizei. Auf jeden Fall sehen die E-Mails so aus, wie wenn sie von der Polizei würden kommen. Das Mail tun Sie am besten gerade löschen. Vor allem sollten Sie den Anhang nicht anklicken. Das ist ein Word-Dokument, das Schadsoftware auf Ihren Computer laden kann. Gerade mehrere Kantonspolizeien haben gestern vor diesen Mails gewarnt, unter anderem Aargau, Basel, Biet, Bern und Zürich. Also, falls elektronische Post kommt von der Polizei, ab damit in
Espresso Schredder.
Unsere Fernsehkollegen vom Kassensturz, die haben gestern oben die Jeans getestet. Eine ungenügende hat es nicht gegeben, immerhin. Aber Damen-Jeans heben besser als Männer-Jeans. Das sehen Sie auf srfch-espresso. Dort haben wir Ihnen alle Resultate parat gemacht. Bevor Sie die nächste Zeit Jeans posten, vielleicht rasch vorbeischauen. Ja, Jeans ist ein Alltagsgegenstand. Wenn ich so bei uns im Büro umschaue, es hat praktisch jede und jede Jeans an. Und sind wir ehrlich, so viele Gedanken machen sich die meisten wenn nicht zu ihren Jeans. Selina Berner hat zu Luzern in der Altstadt die Leute gefragt.
Wisst ihr, aus welchem Land eure Jeans kommen?
Nein.
Keine Ahnung?
Keine Ahnung. Nein.
Wahrscheinlich aus Bangladesch oder so, Vietnam, ich weiß auch nicht genau.
Ich würde sagen, aus China.
Ich glaube auch aus China. Ich hätte jetzt mich wirklich noch nie geachtet, ja.
Ich denke, das ist Bangladesch.
Ja, könnte sein, dass sie irgendwo in Bangladesch oder Made in China sind. Ja.
Meine Jeans kommen, ich glaube, aus der Türkei. Aus der Türkei, ja, genau.
Also vom Handem, aber ich habe keine Ahnung, von wo das kommt.
Ja, viele fragende Gesichter, wenn es um die Herkunft geht von den Jeans. Etwas ist aber allen klar, die Jeans machen, die haben nicht viel davon.
Was glauben Sie, wie viel verdient die Person, die eure Jeans herstellt, pro Tag oder pro Jeans?
Eine schlechte Gesundheit. Nichts. 2 Franken, wenn ihr Glück hat.
Wahrscheinlich unter 2 Franken.
Pro Jeans oder pro Stunde oder pro Tag?
Wahrscheinlich pro Tag, wenn es schlimm kommt.
Realistisch, im Monat? 80 bis 100.
Wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was ich im Laden dafür bezahle.
Das Verhältnis wird etwa immer gleich sein, dass die sie herstellen, natürlich nicht viel verdienen und die Marke wird dann verkauft. Oder?
Der Lohn von so einer Person?
Ja, sicher etwa 1 Franken oder so auf einen Tag. Sehr, sehr niedrig, ich weiß es nicht.
Aber wir zahlen ja auch nur 39 oder 49 oder 69 Franken. Also ich denke, wir sind auch ein bisschen schuld an dem ganzen Preissturz. Wir wollen ja nur günstiger.
Es ist also vieles unklar, wenn es darum geht, woher unsere Jeans kommen und unter was für Bedingungen dass die genäht werden. Der Felix Schneider ist für die Sendung «Kontext» von Radio SRF 2 Kultur zu Bangladesch gesehen, eins von den Ländern, wo ganz ein Haufen von unseren Jeans herkommen. Ich habe ihn gefragt, muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man Kleider «Made in Bangladesch» postet?
Sagen wir es mal so, je weniger man kauft, desto besser kann das Gewissen sein. Die Arbeitsbedingungen in Bangladesch, in der Kleiderindustrie, sind im Großen und Ganzen miserabel und die Löhne schlecht. Bangladesch ist festgefahren in dieser Fast-Fashion-Billigproduktion und ist davon abhängig. Die grossen Kleiderproduzenten haben gesättigte Märkte vor sich und probieren halt einfach möglichst viel billige Waren in den Markt zu pumpen und möglichst viel Kaufanreiz zu setzen. Das ist ruinös.
Eben, das ist genau das, was uns auch gewisse Leute auf der Strasse gesagt haben, oder? Man kauft lieber eine billige Jeans und wenn dann die kaputt ist, dafür dann halt wieder eine neue. Sie haben jetzt eigentlich die Folgen von dem gesehen in Bangladesch.
Und man hat die Folgen bei allen Leuten, wo man über das Thema geredet hat, gespürt. Insbesondere sind sie alle schockiert gewesen über das Unglück, das 2013 passiert ist. Dort ist ein grosses Gebäude in Dhaka zusammengestürzt.
Genau, erinnern wir uns alle noch dran, ja.
Ja, das ist gut, wenn die Erinnerung nicht verblasst. Es sind 1000 Näherinnen sind gestorben, über 2000 sind verletzt gewesen. Und die haben vorher darauf hingewiesen, dass das Gebäude kaputt ist. Und die grossen Produzentinnen und Produzenten haben so eine Macht, dass sie die Leute haben können zwingen, wieder dort zu arbeiten, wieder besseres Wissen.
Aber hat denn jetzt eben genau der Vorfall, den Sie jetzt angesprochen haben, 2013, hat das etwas bewirkt? Also man hätte so das Gefühl als Aussenstehende, das ist schon so langes Thema, eben die schlechten Arbeitsbedingungen, die miserablen Löhne. Man hat das Gefühl, es geht überhaupt nicht. Stimmt der Eindruck, geht wirklich nicht?
Ja doch, es geht ja schon ein bisschen etwas, aber man muss es immer auch kämpfen. Zuerst einmal hat nach dieser Katastrophe von dem eingestürzten Fabrikgebäude niemand die Verantwortung übernehmen. Dann haben die Näherinnen, die Überlebenden, haben dort in den Trümmer Etiketten von den grossen Labels gefunden. Und so hat man die dann können zwingen, ein bisschen Geld in einen Fonds einzuzahlen und ein paar Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen. Und es ist jetzt so eine Liste, eine Mängelliste, die abgeschafft wird in diesen Fabriken. Das passiert schon, das ist gut. Aber das Grundsätzliche, das Extreme, Machtverhältnis zwischen eben den Unternehmern und den Arbeiterinnen, die für einen Schinderlohn für nichts arbeiten müssen, das ist nicht angetastet.
Gibt es denn Kontrollen in diesen Fabriken?
Es gibt Kontrollen, die werden aber alle von den Unternehmern selber durchgeführt. Was fehlt, ist einfach, dass der Staat, also die Staaten, das würde heissen Bangladesch, aber auch die Staaten, die Abnehmerstaaten, Schweiz, Europa, sinnvollere Spielregeln durchsetzen, die nicht die privilegieren, die die Umwelt schädigen und Menschen schädigen, weil die produzieren natürlich billiger als die anderen, sondern ein gewisses Gleichgewicht schaffen, indem man gewisse Standards setzt.
Jetzt gibt es Einzelne, die so Standards setzen, wie Sie sagen. Sie haben in Bangladesch auch Projekte angeschaut, die sich eben ganz bewusst um Nachhaltigkeit bemühen.
Das gibt es und das sind Nischenproduktionen. Wir haben eine Organisation besucht, die heisst Orno. Die will das nächste Mal das Wissen bewahren über das natürliche Färben. Und da gibt es eine grosse Tradition in Bangladesch. Orno arbeitet auch mit bedrohten Völkern zusammen, die in der Schmuckherstellung und eben auch im Färben ein grosses Wissen haben. Sie wollen das Wissen zuerst einmal retten. Sie wollen dann auch die Völker retten, indem sie ihnen eine Existenzgrundlage verschaffen. Die Geschäftsführerin von diesem Unternehmen, Nafshin Kair heisst sie, das ist eine aufgeklärte, international vernetzte, kritisch denkende, bestens gebildete Frau. Aber was sie produziert, ist relativ teuer für Bangladesch-Begriff auf jeden Fall. Das kostet ein ganz tolles Paar Jeans, kostet $150. Und eine Masse Jeans, wie es dort so gehandelt wird, kostet $5.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.